Sie hören SBS German.
Herzlich willkommen zu Im Gespräch mit mir, Trudi Latour. Heute hören wir von einem literarischen Audioprojekt, welches Raum und Zeit überwindet. Es handelt sich um die Adaptation eines Tagebuchs des deutschen Philosophen und Schriftstellers Günther Anders, ehemals Stern, welches er im Exil in Hollywood im Jahre 1941 schrieb. Chris Müller von der Macquarie University, Ben Nickel von der Sydney University und der Schauspieler Edgar Eckert haben die Corona-Zeit gut genutzt, um uns dieses Werk nahezubringen. Sie haben das Original ins Englische übersetzt und Edgar Eckert hat es dann für einen mehrteiligen Podcast mit dem Namen Real is not real enough mit deutschem Akzent präsentiert. Mit Hilfe des Goethe-Instituts und weiterer Mitarbeiter haben die drei damit neue Wege gefunden, den Text einer schwierigen Zeit mit Humor so zu vermitteln, dass er von jedem auch in seiner Tiefgründigkeit verstanden werden kann. Die Lesungen sind im Internet und auf der Webseite des Goethe-Instituts erhältlich und werden hier in drei Teilen hintergründig diskutiert. Erstmal herzlich willkommen bei SBS Radio in deutscher Sprache. Drei Wissenschaftler oder Künstler, die sich hier bei uns heute über ein ganz interessantes Thema unterhalten werden. Vielleicht mögt ihr euch alle erstmal vorstellen. Ben, fang mal an.
Genau, also ich bin Benjamin Nickel von der Universität Sydney, arbeite hier als Lecturer in International Comparative Literature and Translation Studies und habe bei diesem Projekt mit Chris und Edgar zusammengearbeitet, die sich jetzt auch mal kurz vorstellen können. Chris.
Ja, hallo. Ich bin Chris Müller. Ich bin ein Lecturer in Cultural Studies und Media an Macquarie University, auch in Sydney. Und ich bin auch Übersetzer. Ich übersetze viel von Günther Anders Werk. Und ja, und ich reiche gleich weiter an Edgar nach Berlin.
Wunderschönen guten Morgen bei euch. Hier ist die Nacht in Berlin. Mein Name ist Edgar Eckert. Ich bin Schauspieler am Theater Basel zugegen, im Ensemble, da in der Kompanie, aber auch ab und an hier am Deutschen Theater in Berlin. Wunderschönen guten Tag. Hallo.
Ja, hallo ihr drei. Das ist ja toll, dass wir jetzt über euer Projekt gleich zu viert sprechen können. Könnt ihr mir vielleicht erstmal ganz kurz zusammenfassen, worum es bei Real is not real enough geht? So, in a nutshell.
Es geht um eine Adaption eines ganz tollen Tagebuchs, das im Exil vom Denker und Autor Günther Anders geschrieben wurde in Hollywood. Und das ist ein Projekt, das war für uns auch ein Experiment in der digitalen Zusammenarbeit oder der Zusammenarbeit in dieser Pandemiezeit über Kontinente und wohl neue Plattformen zu finden, wie man interessantes philosophisches Material und tolle Ideen einer breiten Öffentlichkeit vielleicht zugänglich machen kann.
Ja, denn Edgar, du warst ja sicherlich die ganze Zeit in Berlin. Hier durfte ja keiner rein, unser Fortress Australia.
Das ist korrekt. Ja, also als wir wieder raus konnten, durftet ihr wieder reingehen. So habe ich es dann mitgekriegt. Richtig, genau.
Aber ihr habt die Aufnahmen, diese tollen Aufnahmen, die habt ihr alle digital über Computer gemacht.
Richtig, ja. Von zu Hause. Also habe ich mich auch zusammengerissen und bin auch zu Hause geblieben für die paar Stunden, wie wir dann zusammen das erarbeitet haben.
Ja, ja. Ja, aber vielleicht ist das noch gar nicht so verständlich hier. Ich habe natürlich schon ein bisschen vorgelesen. Worum ging es denn eigentlich jetzt? Also es geht um einen Autor und Philosophen, einen deutschen Autor und Philosophen, der 90 Jahre alt geworden ist, aber schon 1902 geboren ist. Erzählt mir doch noch ein bisschen mehr über diesen Autor und Philosophen Günther Anders.
Da übernehme vielleicht wieder ich. Also Günther Anders wurde so in den 50er Jahren ein großer Begriff in Deutschland mit seinen Büchern über die Philosophie der Technik. Die heißen Die Antiquiertheit des Menschen. Und das geht darum, was mit unserem eigenen Menschheitsbild passiert in dieser hochtechnisierten Welt. Und die werden heutzutage wieder voll wiederentdeckt. Aber hinter diesem Denken steht ein unglaubliches Leben, das halt vom 20. Jahrhundert total gezeichnet ist. Also Günther Anders ist die jüdische Abstammung, musste in den 34er Jahren ins Exil flüchten, zuerst nach Paris, dann in die USA, musste seine akademische Karriere aufgeben, hat dann in den USA, weil er keine Staatsangehörigkeit mehr hatte, also er wurde vom deutschen Staat expatriiert, also man hat seine Citizenship
ausgebürgert,
danke, ja, ich habe das deutsche Wort gesucht, und musste dann überleben mit so am Fließband arbeiten und all diesen Odd Jobs, wie er das bezeichnet. Und einer dieser Odd Jobs ist eben in Hollywood als Angestellter in einer Kostümfabrik und Kostümverleih für den Film als Putzkraft zu arbeiten. Und also Andersdenken hat halt von dieser Exilerfahrung genährt. Und dann von 1950 hat er dann 30 Bücher publiziert, die halt für die breite Öffentlichkeit geschrieben wurde und nicht jetzt für nur ein Universitätspublikum. Also das ist so im Großen das Leben von Günther Anders.
Wir hören ein Gespräch mit den Akademikern Chris Müller von der Macquarie University, Ben Nickel von der Sydney University und dem Schauspieler Edgar Eckert, die eine Podcast-Serie produziert haben mit dem Namen Real is not real enough über das Tagebuch des Schriftstellers und Philosophen Günther Anders, welches er 1941 in Hollywood im Exil schrieb. An dieser Stelle möchte ich einen kurzen Auszug aus dem Projekt vorstellen, bevor wir gleich danach wieder zu unserer Diskussion zurückkehren mit Benjamin Nickel, Chris Müller und Edgar Eckert.
Hollywood, 1941.
By the tyranny of a foreign dictator. All people of...
Siebter März. It appears I found a job, even though my papers say enemy alien and unskilled worker, but it's a pretty odd job. I am washing the corpses of history. Not to misunderstand, the job has nothing to do with funerals. I now spend my days in the Hollywood Costume Palace, an impressive 12-story building where I am part of the cleaning crew. A strange kind of place, this palace. It's a kind of museum, a kind of archive of the history of clothing, but everything is for loan. Hollywood studios come here to hire clothes, costumes and props for their films, and it is all here. Clothes of today, period pieces, there's even a section for things worn by pets, slaves and stately beasts. From the first clothes to the most recent, the archive spends all of time. Starting with Eve's fig leaf gadget, available in two styles, modest wax cloth and transparent lattice work. It reaches all the way into the present, to the boots of Nazi stormtroopers. Although they are marching through the world, these boots are here treated as a thing of the past. They are already dangling next to the Greek sandals, Imperial Guard boots, and long-forgotten footwear. I run away from the originals to the other end of the world. And here I am, in Hollywood, not Berlin, an unskilled cleaner who could not refuse to polish their copies for pay. How shamefully surreal. Still, there are things to learn in this new job. It makes one think about Klamottenphilosophie, a clothing philosophy, or is it philosophy of clothes? We humans did not cover our nakedness because we were cold. Clothing was, no, is used to establish hierarchies, to attract and intimidate others. The pieces hanging in the palace are not devices to generate warmth. They are all social instruments. They serve to lend gravitas, or terrify, or enchant, or put others in their place. And this truth is hammered into me now, 8 hours a day, as I brush, vacuum, and polish.
Ja, ich habe mich auch gewundert. Erstmal habe ich natürlich ein bisschen nachgelesen, wer er war und gesehen, welche Größen er alle kannte, mit welchen anderen Wissenschaftlern und Denkern er so zu tun hatte. Und als ich mir dann euer Projekt angehört und angesehen habe, habe ich mich gewundert, dass die Sprache doch recht verständlich war für den Allgemeinbürger. Ich nehme an, darum ging es euch auch. Vielleicht mag Ben noch mal was dazu sagen, wie ihr überhaupt auf diese Idee gekommen seid, dieses Projekt durchzuziehen und was da so an weiteren Gedanken noch hintersteckt, als Akademiker vielleicht eine Sache dem allgemeinen Publikum zur Verfügung zu stellen, denn das machen wir ja auch heute im Programm dann.
Klar, also genau darum ging es ja auch, wir arbeiten ja auch gerade schon an dem nächsten Teil. Den sich dann natürlich auch man sich dann gerne anhören kann. Und zwar, das wird eher so eine Art Making-of-Podcast werden, um hinter diese Kulissen zu gucken, warum dieses Projekt eigentlich dann auch entstanden ist und was wir da eigentlich genau machen wollten. Und um ganz kurz nochmal darauf einzugehen, also es war eigentlich so, dass Chris und ich uns hier getroffen hatten bei einem anderen Event, einem akademischen Event dann vor, ich glaube, das waren jetzt auch schon fast 2 Jahre dann, durch verschiedene Treffen einfach auch mehr mal so ins Gespräch kamen, was machen wir so eigentlich, was sind unsere so verschiedenen Forschungs-Areas, und ich bin eben sehr viel in Humor, in der Comedy, in der Popular Culture, in so diese Populärkultur unterwegs, und wir hatten auch mal so geredet und hatten dann mehr und mehr, ich habe auch für mich mehr und mehr durch dieses Tagebuch von Anders entdeckt, wie lustig und wie viel Comedy und wie zugänglich eigentlich der da geschrieben hat, und es war für mich so eine Art wirklich so eine Revelation, so eine Enthüllung zu sehen, wie sehr man durch Humor und wie sehr man durch eine sehr eingängliche und zugängliche Sprache einfach diese super schweren Messages, diese Botschaften verbreiten kann. Und wenn man sich das Tagebuch dann so durchliest, auch im deutschen Original, sieht man eben, dass da wirklich sehr viel auch Aktuelles dahinter steckt. Also es sind so große Warnungen, wirklich große Fragen, die er da angeht in diesem Tagebuch. Und wir dachten, gerade dann, als wir uns noch zusammengetan hatten mit unserer Kollegin Helen Wolfenden, die auch von McRae ist, und da im Public Broadcast, im Radiojournalismus arbeitet, dachten wir, wie könnte man eigentlich das Ganze noch zugänglicher machen? Das heißt, das war ja schon alles geschrieben, um wirklich den Leuten zu ermöglichen, einfach Zugang zu finden, nicht zu sagen, das dürfen nur Experten. Also Klimawandel ist nur was für Experten, sondern Klimawandel betrifft ja uns alle da auf der Erde. Also das heißt ja wirklich, wie kann man diese fast immer nur so exklusiven Konversationen so zugänglich machen und so eingänglich machen, damit man wirklich die meisten Leute damit auch erreichen kann. Und nicht zu sagen, das ist nur was für uns Experten, also das wären nur wir drei und der Rest kann hier sich das dann anhören, wenn wir dazu bereit sind. Also das war wirklich so eine Art, so eine Übung in demokratischer Kommunikation und Wissenszugänglichmachung.
Hat er das denn wohl von Anfang an so gemeint, Anders Stroke Stern, dass das auch andere lesen? Weil Tagebuch ist ja eigentlich eher was, was man so für sich selber schreibt.
Ja, also ich komme da vielleicht auch noch mal kurz rein. Also diese Tagebücher, die hat Anders selbst bezeichnet als eine Art Mikroskop auf die Welt. Also eine Art, eine Linse auf die tägliche Welt und das Monströse in ihr, also all die schweren Sachen. Und hat ganz explizit gesagt, er hätte halt jetzt diese nicht geschrieben, um sein eigenes Leben aufzuzeichnen oder nur so als historisches Dokument, sondern wirklich so als ein Gerät, das einem hilft zu verstehen, was diese großen Widersprüche sind zwischen der persönlichen Situation, in der wir uns bewegen, und der großen historischen Welt, die sich halt so wahnsinnig verändert wegen Technik und jensten, also natürlich zu seiner Zeit war es der Zweite Weltkrieg und Hitler, die diese Riesenumwälzung gemacht haben. Also das Tagebuch ist also, es scheint sehr einfach zu sein, aber ist eigentlich das Produkt eines ganz langen Denkprozesses, weil die frühen Schriften von Anders sind ganz schwer zu lesen. Also das sind in sehr komplexer Sprache geschrieben, halt nur für Wissenschaftler.
Also er hat wahrscheinlich von Anfang an gedacht, dass sich andere Leute dann damit auseinandersetzen könnten mit diesen grundlegenden Fragen, die ja eigentlich auch die grundlegenden Ideen von allen Künstlern sind, oder nicht? Das Persönliche ist das Politische, und wie kann ich das, was um mich herum geschieht, zum Ausdruck bringen, damit sich was ändert. Denn ich glaube, das hat er eigentlich als politischer Denker so auch im Hintergrund, im Hinterköpfchen gehabt, rauszustellen, dass, vielleicht sollten wir mal ein paar Beispiele nennen. Also was mir da direkt als erstes einfiel, war, dass er sagte, also die Knöpfe sind alle so genau angenäht, wie sie auch in Wirklichkeit bei den Nazi-Uniformen gewesen wären. Und das ist alles so korrekt, dass es fast schon korrekter ist als in Wirklichkeit. Da kann sich also keiner mit vertun, wenn wir in Zukunft die Vergangenheit in dem Film in Hollywood so darstellen, dann könnt ihr euch drauf verlassen, dass das alles der Wirklichkeit entspricht. Aber es sind ja nur diese Äußerlichkeiten, die Kostüme. Das ist doch, also weiß ich nicht, ist das der grundlegende Gedanke oder was ist für euch so die grundlegende Message?
Vielleicht ist das auch ein guter Punkt mal für Eddie zu, also weil ja. das Spannende war ja natürlich, als wir uns damit beschäftigt hatten, also für mich war das Ganze super interessant zu sehen, wie kann man eigentlich sich diesen Riesenkomplex dieser Hollywood-Fabrik überlegen? Also was ist da eigentlich genau da dahinter? Und wie, Trude, wie du schon sagst, was heißt es eigentlich, real zu sein in Hollywood? Was heißt es eigentlich, so eine Realität zu schaffen in Hollywood? Und für wen schafft man das? Und wer ist halt in dieser Realität drin und draußen? Und für welchen Zweck wird das alles gemacht? Das wird ja immer so konsumiert als einfach so as is. Also so eine Unterhaltungssache. Aber wie viel Politik und wie viel auch Gefahr da dahinter steckt, wird halt auch gar nicht so oft thematisiert. Und das ist vielleicht so was, was Eddie Edgar hier vielleicht auch noch kurz kommentieren könnte, eben auch in seine Rolle als Theaterschauspieler.
Richtig, danke. Und auch was der Status eines Kleidungsstückes mit sich trägt. Also wer zieht was, wo, wann an und mit was bin ich dann durch diese Oberflächlichkeit, diese Stoffe dann konfrontiert? Was bedeutet das alles? Ich als Theaterschauspieler bin seit 20 Jahren in verschiedensten Kostümen gewesen. Und ein Satz oder eine Frage, die mich immer wieder so irgendwie irritiert und trotzdem irgendwie finde ich es ein witziger Gedanke, war, dass meine Mutter mich jedes Mal fragt, bei jedem Projekt, also vielleicht jedes zweite Projekt, Edgar, trägt ihr dann Kostüme? Und ich immer wiedergeben muss, Mutter, ich trage auf der Bühne immer ein Kostüm. Darauf erwidert sie immer, Edgar, du weißt doch, was ich meine. Und jedes Mal war ich dann, ja gut, aber was weiß ich denn dann genau? Also, dass ich sie dann entführe in eine Fantasie, eine verkünstelte Welt, wie das scheinbar dann damals ausgesehen hat, wenn ich einen Shakespeare, Goethe mache, nach klassischer Rubrik. Was ist es genau? Oder ist es das Bedürfnis, einfach zu entweichen aus der eigenen Realität, um dann durch die Bühne oder auch vielleicht aus dem Film oder so, dass ich da einfach eine Reise oder auch vielleicht eine Flucht, also eine Flucht, weiß ich jetzt nicht so genau, aber dass ich da einfach einschweben kann für eine kurze Weile oder für 2 Stunden oder so. Ich bin noch nicht genau auf den Punkt gekommen oder ich habe noch nicht, ich werde vielleicht noch ein paar Jahre, noch die nächsten 20 Jahre mich damit auseinandersetzen müssen, was das denn genau bedeutet, diese Frage. Aber die kam mir zum Beispiel jedes Mal wieder auf. Das fällt mir jetzt gerade als erstes ein.
Also das Kostüm tragen als Zeichen dafür, dass du jemand anders bist dann, dass du in anderer Zeit bist, dass du in einer anderen Welt bist, die mit jetzt nichts zu tun hast. Und das kann ja auch so eine Art Flucht sein. Also man kann ja auch Geschichten, ich benutze Geschichten oft lesen, damit ich die Gegenwart mal vergessen kann für ein paar Stunden. Und genau. Das ist ja auch das Kostüm, ne?
Natürlich, in erster Linie. Wir treten auf, also in erster Linie sind die Menschen, die auf die Bühne kommen oder in den Raum kommen und dann orientiert man sich natürlich auch so schnell wie möglich an den Kostümen, zum Teil, so denke ich es. Und dann vielleicht auch an das Wort, aber das Auge, das speichert das sofort das ein.
Ja, das setzt das sofort in einen zeitlichen Zusammenhang, ob das jetzt sofort. Napoleon ist oder wovon er ja auch spricht, von diesen Napoleon-Kostümen oder ob das jetzt eine Ritterrüstung ist. Ne? Das ordnet sofort was.
Und das ist ja auch der Satz, den Eddie gerade erwähnt hat, dieses, was weiß man eigentlich genau? Also was weiß man eigentlich? Und das, glaube ich, ist so diese Core-Message oder diese Grundbotschaft dieses ganzen Projekts ist ja wirklich zu hinterfragen, was weißt du jetzt eigentlich genau? Was weißt du jetzt über diese Kostüme? Was weißt du über diese Zeit? Was weißt du über, wie sie sich anfühlt? Das war ja auch so ein Punkt, sich darüber eigentlich auch zu klar zu werden, wenn man jetzt in so einem Apparat arbeitet, also in so einem Palast, so einem Kostümpalast. Und Eddie arbeitet ja auch in einem anderen Theaterpalast. Also wie fühlt er sich eigentlich an? Wenn man in so einem Monsterapparat arbeitet, der da was mit Leuten macht und halt auch, wo mit Leuten was gemacht wird. Also was heißt das eigentlich und wie kann man das alles übersetzen? Also das war auch so eine Frage, wie kann man das eigentlich alles von so einer Seite auf für die Ohren übersetzen? Also das ist auch so ein Punkt, wo wir einfach super dankbar sind, dass Edgar da Zeit hatte für uns, also Monate lang Zeit hatte, zu unmöglichen Zeiten in Deutschland und dann auch der Schweiz das so aufzunehmen. Also das war auch so eine Monsteraufgabe eigentlich zu hinterfragen, was wissen wir eigentlich darüber, über diesen Prozess, wie man anderen Leuten dieses Wissen erklären kann. Also es sind so diese grundlegenden Fragen, die uns da auch interessiert haben.
Ja, sorry, darf ich noch kurz zurückkommen auf diese Szene mit den Knöpfen, weil für mich war die ganz gut gewählt. Also für Anders, er beschreibt halt, wie in diesem Kostümpalast dieses mit großem Eifer versucht wird, also alles so originalgetreu wie möglich nachzustellen. Und dass das wirklich eine Hauptbeschäftigung ist, all diese Emigranten, die dort auch angestellt sind. Und das sind Universitätspersonen, Künstler von Europa und so weiter. Und ich glaube, das ist ein bisschen ein Kommentar über die Prioritäten der Zeit. Worauf konzentriert man sich jetzt im Alltag? Auf sein kleines privates Wissen, seine eigene kleine Welt, in der man zu Hause ist, oder auf die großen Ereignisse, die halt irgendwo anders riesen Umwälzungen am Gang sind. Und ich verstand das ganze Tagebuch so ein bisschen immer wieder als diese Reise zwischen dem alltäglichen, normalen, bequemen und dem, das irgendwie zu groß ist, um sich damit auseinanderzusetzen. Und er sagt dann halt die ganze Zeit wieder diese komischen Sätze, wo er sagt, ja, und hier haben wir halt Sorgen, ob die Stiefel echt sind, aber im Rest der Welt haben sie halt Sorgen, ob diese Stiefel sie gerade abholen und irgendwo hin deportieren oder umbringen und so weiter. Und irgendwie verstehen wir das nicht. Also es geht halt um diese Kluft zwischen etwas und das. Also man weiß etwas, man weiß, es passiert was Schlimmes irgendwo anders, aber man kann sich emotional halt nicht in diese Welt begeben, weil es zu schwer ist, zu weit weg. Und ich glaube, das hat vielleicht auch mit dieser Frage von Edgar zu tun, mit dieser Kostümfrage. Also wird es jetzt bequem? Werden es schöne Kostüme? Kann ich mich unterhalten? Oder wird es dann so schwer? Wird es so eine Neuadaption von Faust, in der ich mich so ganz existenziell meines eigenen Lebens also hinkehren muss? Ich glaube, das sind für mich so dieser Slalomlauf dieses Tagebuchs.
Sie hörten den ersten Teil eines Gesprächs mit Ben Nickel von der Sydney Uni, Chris Müller von der Macquarie University und dem Schauspieler Edgar Eckert aus Berlin, die einen Podcast kreiert haben mit dem Tagebuch des Schriftstellers und Philosophen Günther Anders, ehemals Stern, welches er im Exil in Hollywood im Jahr 1941 schrieb und dort seine Situation im Kostümpalast beschreibt wo er für die Säuberung von Schuhen und Kostümen zuständig war. Es gibt noch zwei weitere Teile zu diesem Gespräch mit Extrakten aus dem Podcast, welche Sie demnächst hören werden. Ich bin Trudi Latour bei SBS Radio in deutscher Sprache.
Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.